Ich wollte nochmal die Einigung,
ja,
nochmal aufgreifen da, und wie gesagt, das, der Imperialismus würde sich an China insofern nicht stören oder nicht darin erschöpfen, dass China als neuer großmächtiger ökonomischer Konkurrent auftritt. Ist mir das insofern nicht ganz klar, weil gesagt ist, die Störung käme daher, dass China den Drittweltstaaten eine Separation von den imperialistischen Interessen her da Angebote machen könne. Und ich meine, dass über diese Politik Chinas doch der Westen angegriffen sieht, die Exklusivität dessen, was er als Nutzung und Ausnutzung der hergestellten Abhängigkeit von den diese Bequemlichkeit der Ausnutzung auf Grundlage der hergestellten Abhängigkeit da angegriffen wehnt. Und damit erzielt doch auch die, was der Westen sich beansprucht an ökonomischer, monopolisierter ökonomischer Ertragserziehung aus dieser hergestellten Abhängigkeit von unserer Welt.
Ja, aber das wollte ich ja auch gar nicht bestreiten. Also du hast mich ja selber einsteigend so zitiert, dass du gesagt hast, ich hätte gesagt, was den Westen an China stört, erschöpft sich nicht in der Konkurrenz auf dem ökonomischen Feld. Also da bin ich mit dir d'accord. Es erschöpft sich aber nicht auf die Konkurrenz auf dem ökonomischen Feld, dass die wirklich zu Konkurrenten in Fragen von Mengen, Preisen, ja sogar Quellen mittels Kapital auf dem Weltmarkt werden. Sondern den Fortgang, den die kennen und machen und betreiben, heißt. Da steht jetzt ein Stichwort Abhängigkeit dafür. China erlaubt es Rohstoffländern, ein Stück weit sich aus dem politischen Zugriff auf die dortigen Souveräne herauszuwinden. Da kommt diese für sich so absurd klingende Klage daher. Die Chinesen würden nicht Einmischung betreiben und das sei der Skandal. Das Gegenstück dazu ist der westliche Imperialismus weiß offenbar, dass es darum geht und betreibt das. Dass einen solchen Markt zu haben, ein solches Geschäft mit Rohstoffen für kapitalistisches Wachstum auf dem eigenen Standort zu betreiben, dass das verlangt, dass man den Herrschaftswillen der Länder kontrolliert, ja mehr als kontrolliert, lenkt, die man dafür zuständig sehen will, deren Herrschaftsgebrauch man dafür funktionalisieren will, dass sie für diese Sorte ökonomische Benutzung gerade stehen. Und das wollte ich sagen, das ist der Fortgang. China stört eben nicht bloß ökonomische Erfolge und Bequemlichkeiten, sondern der Vorwurf heißt, die stören diesen eindeutigen politischen Zugriff auf diese Landstriche und das bilanziert der Westen in seiner Art die Institutionalisierung seines Interesses auf der Welt als Ordnung zu definieren, als Ordnungsstörung. Aber ich glaube, wir liegen ziemlich nah beieinander. Also ich habe nicht den Eindruck, dass du mir richtig widersprichst.
Weil du jetzt gerade wieder der Westen gesagt hast. Es ist ja, also es war ja tatsächlich so, dass sich USA, Europa, Japan und so ganz zufrieden waren mit dem Zustand des Weltmarkts, den du in deinem ersten Punkt beschrieben hast. Es hat aber auch ein Stück weit gebraucht, bis sich das durchgerungen haben, dass ein freier Weltmarkt für alle der ungehinderte Zugang zu allem Scheiß auf der Welt ist. Jetzt kommt da so ein Störenfried rein und du hast selber gesagt, sie machen zum Teil Übergänge, dass sie genau dasselbe, exklusiven Zugang wieder wollen. Also sowas wie, naja, das ist schon noch was anderes, als sie mal Kolonialismus gehabt haben, wo sie die Herrschaft dort richtig selber finanziert haben. Aber halt Exklusivität, da legen sich dann sofort aber auch die Europäer mit den USA an. Zumindest der Möglichkeit. Weil, also inwieweit stimmt denn dann das noch, dass man sagt, der Westen?
Manchmal schränke ich das Thema, das ich abhandeln will, auch ein. Voll absichtlich. Aber in der, also so weit würde ich mich schon noch aus dem Fenster legen, aber danach machst du wirklich ein anderes Fass auf. In dieser Angelegenheit, diese Störung der weltwirtschaftlichen Ordnung soll nicht so durchschlagen, wie sie in den strategischen Berechnungen der Rohstoffstrategen in den kapitalistischen Metropolen durchschlagen könnte. In dieser Beurteilung gibt es bei diesem Konkurrenzpakt dann auch wieder eine gewisse Brüderlichkeit. Dass man die neuen Parvenus in der Weltmarktkonkurrenz eintopfen muss, das gibt es als gewisse fortdauernde Einsicht in die Nützlichkeit einer gemeinsamen Ordnungsbetreuung des Weltgeschäfts. Das ist ein Fortgang, den habe ich nicht gemacht, aber das ist ein Fortgang. Den hätte ich jetzt auch noch machen können. Ja, das ist ein Fortgang. Auf der einen Seite machen Sie wirklich diese harten Übergänge zum Handelskrieg. Die andere Seite davon ist, dass Sie, und da auch manchmal mit einer gewissen Gemeinsamkeit oder auch Arbeitsteilung, auf die chinesische Regierung einarbeiten, ob sie sich nicht in das Ordnungsregime, das der Westen für den Weltmarkt produziert hat, als verantwortungsvolle Ordnungsmacht nicht, als verantwortungsvolle Macht mit einreihen wollen. Und das ist auch noch ein Fortgang, den es gibt. Man nörgelt auf der handelsdiplomatischen Ebene in der Welthandelsorganisation und so dauernd an den Chinesen rum, dass die doch mitmachen müssten bei diesen Transparenzinitiativen und so weiter. Vielleicht auch ein bisschen eine kollektive Finanzierung der notwendigen Problemfallbetreuungskosten übernehmen, dann machen die das, dann gibt es gleich wieder die Sorge, dass sie sich damit schon wieder Einfluss verschaffen und so. Aber das sind alles so Fortgänge, die sich aus dem Thema ergeben. Und den anderen Fortgang gibt es, aber das macht richtig ein neues Thema auf, deswegen habe ich es erstmal weggelassen.
wenn ich die Sache richtig verfolgt habe, gibt es noch einen weiteren Fortgang. Wenn man nochmal den lustigen Begriff der Schurkenhilfe aufnimmt, das Lustige daran ist ja, dass den Chinesen glatt vorgeworfen wird, Geschäfte mit Staaten zu machen, mit denen der Westen nicht mit kann. Das ist ja der ganze Witz. Das fällt ihnen jetzt auf, unter dem Gesichtspunkt Rohstoffsicherung, dass die vorher bequem eingerichtete Sicherung über den Markt Länder ausgelassen hat, oder fast ausgelassen hat, bei denen China jetzt einen bequemen Zugang hat. Und sie sind dabei, die Kategorie Schurkenstaat ein wenig zu relativieren. Und entdecken in manchen Staaten, gerade wenn sie im unmittelbaren chinesischen Einflussbereich sind, Entwicklungen, die haben sie sich mehr oder weniger erfunden, von denen aus sie sagen, naja, ob das wirklich noch Schurkenstaaten sind oder ob man zu denen nicht neue Beziehungen aufnehmen muss, gerade unter dem Gesichtspunkt Rohstoffsicherung, Export, das muss genau diskutiert werden. Myanmar ist so einfach.
Ja. Also es gilt sowohl für Staaten, die der Westen, weil er mit denen politisch nicht einverstanden ist, ein bisschen ausgelassen hat, als auch Staaten, die er mit diesem Hineinregieren, mit diesem an dem Regime dort was auszusetzen haben, in eine Ecke gedrängt hat, wo sie ihm dann nicht mehr zur Verfügung gestanden haben. Also das ist das Neu-Nachdenken über, wie nützlich ist Sanktionspolitik. Weil da gibt es ja auch die Sache, ja, man kann ja immer auf dem Mugabe rumtrampeln, aber wir müssen feststellen, der Chinese ist da unterwegs. Woran übrigens die Idealisten des Weltmarkts mal wieder merken könnten, dass Menschenrechte in solchen Affären ein wichtiges Argument, aber nicht das Kriterium sind. Vielleicht, weil noch einen kleinen Nachtrag zu diesem Landgrabbing. Und zwar deswegen, weil du dieses Stichwort mit dem Neokolonialismus in die Runde geworfen hast. Vielleicht einmal eine kleine Überlegung dazu. Es ist ja ein beliebter Skandalgegenstand in solchen Drittweltbewegungskreisen, sofern es die noch gibt, Landgrabbing. Da muss man erstmal sagen, das, worauf die ihr Augenmerk richten, das hat was, was man auch meinetwegen skandalös nennen kann. Also wo man sich drüber aufregen kann, allemal hat es was. Ja, da kriegt man einen Fernsehbericht serviert, sagen wir mal aus dem Fall Äthiopien. Da gibt es riesige Plantagen, die haben die Saudis sich mit Steuergeld gepachtet. Und von da fährt Reis und Gemüse und weiß ich was alles jeden Tag aus Äthiopien raus. Und wahrscheinlich treffen die auf der Abtransportstraße die klapprigen Laster, die ein bisschen Hungerhilfe nach Äthiopien reinbringen. Da sitzen dann ganz normal tickende Menschen wie du und ich vorm Fernsehen und sagen, das ist der reine Irrsinn. Nur muss man sich mal klar machen, dieser Irrsinn hat System. Da hat man eigentlich nichts anderes vor sich als einen internationalen Fall dieses Prinzips Eigentum. Ja, so ist das da in Äthiopien. Wer die Macht des Eigentums in Form von weltmarktfähigem Geld oder Kapital hat, dem reserviert eben diese Geldmacht des Eigentums auch noch den Boden für Geschäfte. Und wenn der Boden für Geschäfte reserviert ist, haben Ortsansässige, die davon leben wollen, nur leben wollen, verloren. Ja, das ist das Gesetz des Eigentums. Und dafür sorgt dann staatliche Gewalt. So, wie gesagt, aufregen darüber kann man sich, aber das hat System. Die Aufregung dann aber in einen Begriff zu fassen, der heißt, das ist neokolonial, das halte ich für nicht gut. Das suggeriert nämlich, da liege sowas vor wie ein Rückfall in Zeiten, die wir alle doch überwunden haben sollten. Jetzt mag ich eine Nebenvorstellungsweise sogar noch retten. Ja, die denken da an sowas, und das findet ja auch tatsächlich statt. Hier hat das Eigentum die Macht außerhalb der eigenen Landesgrenzen, auf einem anderen Kontinent einfach zuzugreifen. Das für exklusiv für seine Geschäftemacherei zu reservieren. Da mag man meinetwegen als einer, der das Gymnasium durchlaufen musste, gebildet meinen, sowas ist schon mal vorgekommen, damals kolonialistisch. Aber dann muss einem der Unterschied klar werden. Da passiert was anderes, als das Eigentum einfach roh mit Gewalt zugreift. Das tritt dort ganz seriös als Käufer auf, als Pächter. Und zum Kaufen und Verpachten braucht es auf der anderen Seite jemanden, der verkauft und verpachtet. Das machen die Staaten Afrikas, Südamerikas selbst. Und das ist der große Unterschied zu Kolonialismus. Die verkaufen auf selbstbestimmte Rechnung, was sie mit ihrer politischen Gewalt zu ihrem nationalen Eigentum gemacht haben. Eben Eigentum der Nation, des Staates an Grund und Boden. Das verkaufen sie, das verpachten sie, um eben, jetzt bin ich wieder im Haupttext von vorhin, das Geld zu verdienen, das sie so dringend brauchen im westlichen Weltmarkt. Damit sie dort überhaupt als zumindest formell gleichberechtigte Nation antreten können, als Macht. Und um als Macht anzutreten, braucht man entsprechende Machtmittel, und die muss man sich kaufen können. Also, die Machtmittel braucht man dann übrigens auch endgültig, wenn man Land verpachtet hat, weil man Knarren schon allein dafür braucht, um die Landlosen da wegzufegen. Es ist also ein schlichter Anwendungsfall des modernen Weltmarkts, was man da sieht. Neu ist bestenfalls, dass da neue Subjekte antreten, dass da eben diese Schwellenländer in der Frage des Sich-Kaufens, des Sich-Pachtens von riesigen Ländereien jenseits ihrer Grenzen unterwegs sind. Dass die mitbieten in diesem Konkurrenzkampf um die Aneignung von Boden und Bodenschätzen. Aber auch bei denen muss man mal was studieren. Was die da machen, ist Produkt des modernen Weltmarkts. Die treten nämlich, habe ich vorhin auch schon mal gesagt, mit genau dem Geld dort als Macht an, das sie im modernen Weltmarkt verdient haben. Und die haben für die Einkaufstour, die sie da machen, aus dem modernen Weltmarkt, aus dem modernen Kapitalismus ihre Gründe. Da haben nämlich, längst bevor die antreten, diese traditionellen Weltmarktmächte und ihre Kapitale und ihre Spekulanten, die haben weltweit eine Konkurrenz angerichtet um Naturschätze und auch um Bodenflächen für neue Biorohstoffe, zum Beispiel für diesen neuen Sprit. Das ist der eine Grund für diese Newcomer, in dieser Konkurrenz aggressiv als Neueinsteiger mitzumachen. Der andere Grund liegt ausgerechnet darin, dass diese Schwellenländer und eben auch prominent die Volksrepublik China bei sich zu Hause Kapitalismus erfolgreich eingeführt haben. Mit dem haben sie es nämlich dazu gebracht, dass für ihre höchst erfolgreichen kapitalistischen Exportindustrien und deren Belieferung mit billigem Rohstoff aus dem Mutterland riesige Landflächen im Lande mittlerweile ruiniert sind. Die taugen schon mal nicht mehr zum Anbau von Biorohstoffen. Das ist das Produkt von modernem Kapitalismus bei denen, was bei denen den imperialistischen Übergang greifen lässt. Wieso denn bei uns? Besorgen wir uns den Zugriff auf Boden und Rohstoffe eben außerhalb unserer Grenzen und organisieren die Kapitalmacht dafür, wie gehabt, mit Weltmachterfolgen. Also das sind lauter so ein paar Überlegungen, die man sich mal machen sollte, von wegen Rückfall in alte Zeiten.
Und die sollte man sich vielleicht nur mal so machen. Ich habe gerade mitgekriegt, es gibt in den nächsten Monaten eine mehrteilige Veranstaltungsreihe zum Thema Landgrabbing in Bremen im Überseemuseum. Und so wie ich die Veranstaltung jetzt zur Kenntnis genommen habe, ich kann mich da auch täuschen, wäre ja schön, ist der rote Faden wahrscheinlich genau dieses Neokolonialismus. Ja. Das heißt also, die Aufzählung aller Brutalitäten, wie du am Beispiel Äthiopien eben genannt hast, mit dem Fehlschluss Neokolonialismus, wo mit zugleich, das vielleicht noch in Ergänzung zu dir, der westliche und der chinesische Imperialismus grandios verharmlost hat. Ja. Und gegen diese Verharmlosung durchaus mit Argumenten anzugehen, die hier gefallen sind, das würde sich vielleicht dort durchaus mal lohnen.
Danke. Kann man
im Internet. Ja. Wir müssen ja mal praktisch werden.
Du meinst doch eh bloß wieder lahm, Mann.
Neokolonialismus, dem fällt ja auf, dass die Souveränität dieser Staaten aufgeht in ihrer Dienstfunktion für die imperialistischen Nationen. Und das halten die für einen Verstoß gegen den wahren Begriff von Souveränität, wenn sie nämlich damit verwechseln, dass sie eigentlich dazu da zu sein hätte, für das eigene Volk zu sorgen. Und insofern und vermisst quasi an diesen Staaten den Standpunkt, den nationalen Standpunkt des Sich-Kümmerns um das nationale Verhältnis von Staat und Volk und Versorgung, was auch immer man sich darunter vorstellen soll. Das ist eigentlich schon der ganze Fehler, weil das politisch selbstständig werden dieser Länder auch nicht verwechseln mit dem Übergang zu und dann wären die freigesetzt gewesen, um die Mini-Aufgabe, Ausgabe von dem zu machen, was wir hierzulande haben. Und das ist halt gar nicht der Inhalt dessen, was da passiert ist. Sondern was wir erzählen.
Ja. Fündig werden auch die immer mit Anschauungsmaterial. Natürlich kannst du in diesen Rohstoffländern oder in denen, wo jetzt dieses große Verpachten von Agrarflächen und so weiter vor sich geht, Material kriegst du reichlich. Wie despotisch dortige Regierungen mit den Menschenmassen umspringen. Ja, aber jetzt muss man sich mal erklären, wo drin das seinen Grund hat, statt ausgerechnet da, wo Souveränität mal in der hässlichsten Form gegen die Bevölkerung zuschlägt, mit dem Ideal anzurücken, die wäre doch eigentlich für das Betreuen von Witwen und Waisen und Kindern und so weiter im Lande da. Ja, dazu bräuchte sie doch keine Souveränität zu sein. Warum denn dafür ein Gewaltmonopol? Also dieses Gleichheitszeichen wollte ich schon ganz bestimmt nicht verbreitet haben heute, dass wenn ich sage, ja, das sind arme Länder, dass da ein Gleichheitszeichen zu den Menschen dort politisch korrekt wäre. Das stimmt nicht. Das sind schon die Subjekte, die dortigen Staaten sind schon die Subjekte, die für das Zurechtkommen mit ihrer Sorte von Rolle und Herrschaft im Weltmarkt ihre Macht gegen ihre Völker in Anschlag bringen. Da verbietet sich ein Gleichheitszeichen.
Ich wollte noch mal fragen, wie sich das verhält. Du hast gesagt, die westlichen imperialistischen Staaten werfen den Chinesen das vor, was sie selber getan haben oder gerne wieder tun würden. Und sie argumentieren aber damit, die wollen einen diskriminierungsfreien Zugriff haben. So, als würden die Chinesen in Afrika da irgendwas veranstalten, was anders ist als die NATO-Staaten das machen. Dieser Begriff der Diskriminierungsfreiheit, wo hat das seine Ursache? Oder wie ist das, wie kriegen Sie das hin, dass Sie eigentlich dasselbe wollen und dann aber sagen, wir sind diskriminiert?
Also beim, ich sage jetzt erstmal, worauf Sie zeigen. Ja? Beim Handel mit Rohstoffen erklären Sie zum Beispiel den Umstand, dass manche Rohstoffländer tatsächlich dank der Konkurrenz um ihre Rohstoffe, die ein bisschen sich verändert hat auf dem Weltmarkt, dazu übergehen, die Einnahmen, die sie als Staat aus diesen Rohstoffen beziehen, dadurch zu verbessern, dass sie Exportzölle drauflegen.
Also ist das keine Diskriminierung, die westlichen Staaten gegenüber China erfahren, sondern eine Diskriminierung, die die westlichen Staaten erklären gegenüber den Regelungen, die eigentlich im WTO-Vertrag
Ja, aber das Interessante, deswegen habe ich gesagt, es ist so interessant, wie die argumentieren. Es ist einfach aufschlussreich, dass sie sich auch ein bisschen auskennen in den Machtverhältnissen am Weltmarkt. Zur Last legen sie diese Diskriminierung, diese Abweichung von dem schönen Regelwerk ihrer Welthandelsordnung. Interessanterweise und hellsichtigerweise eigentlich mehr China als den Rohstoffländern. Weil sie nämlich wissen, dass überhaupt bloß die neue Konkurrenzlage bei den Nachfragern Rohstoffländern diese Möglichkeit eröffnet, es doch mal mit Exportzöllen zu probieren. Also so geht es, dass der Diskriminierungsvorwurf dann eigentlich gar nicht in erster Linie den Rohstoffländern gilt, denen schon auch, die werden auch erpresst, aber gleich den Blick, was hat denen die Gelegenheit gegeben?
Eröffnet. Und wie kann man dann chinesische Exporte einem Anti-Dumping-Verfahren unterziehen mit dem Argument, die haben Rohstoffe günstiger gekriegt, als das auf dem... Also das unterstellt ja, die müssen diese Zölle nicht bezahlen.
Weißt du, wir werden es probieren, da kenne ich mich jetzt echt nicht aus. Also mit was für den Standpunkt dann die entsprechenden Welthandelsadvokaten zustande bringen, da muss ich passen. Aber so viel habe ich halt an Material mitgekriegt und das fand ich schon aufschlussreich genug, dass unter dieser Transparenzinitiative sowas wie die kommissarische Vorarbeit Anliegen von Staaten wie Deutschland und den anderen europäischen Staaten organisiert wird. Stehen nämlich wirklich auf dem Standpunkt, es interessiert sie. Sie machen ein Abmachungswesen mit Rohstoffländern. über die Rückverfolgbarkeit von Rohstoffen. Und da merkt man richtig, das ist der Standpunkt, das nachvollziehen zu können, wodurch andere, die diese Rohstoffe benutzen, es eigentlich zu den Preisen bringen, die einem auf den Exportmärkten dann das Leben schwerer machen.
Die diplomatische Logik geht ja auch umgekehrt. Die sagen, wenn alles mit rechten Dingen, nämlich nach den Regeln von GATT und WTO zugeht, landet der Ertrag und der Nutzen dieser Staaten bei uns. Wenn er nicht bei uns landet, das garantiert ein Verstoß gegen unsere Welthandelsregeln. Ja. Und dann finden sie auch einen. Ja. Wäre noch schöner.
Ja. Das Wichtige ist ja auch an der Stelle, dass man nicht dagegen halten möchte, es zu bestreiten, dass es den Chinesen um exklusiven Zugang zu irgendwelchen Rohstoffländern geht. Das ist, und das, darauf zielt ja auch der Punkt der Diskriminierung. Die würden da sich Sonderkonditionen einräumen, auf welchem Weg auch immer, im Verhältnis zu anderen. Das soll kein Einwand sein, sondern dass darauf die Chinesen auch zielen. Das will man ja gar nicht bestreiten, das ist ja doch die Anklagen deswegen, weil sie selbst darauf scharf sind.
Ja, weil es im Rohstoffmarkt sehr schnell eine pure Frage des Ich oder der ist. Dafür stand dieses so harmlos klingende Zitat. Rohstoffe und Boden sind nicht beliebig vermehrbar. Ja, mit dem Argument kannst du immer, wenn ein Gramm Zinn in China landet, argumentieren, das haben die exklusiv gekriegt, weil es ist ja nicht hier gelandet. Also das ist das in diesem Markt speziell angebrachte, davon zu reden, da gibt es wirklich eine Aufteilung. Und insofern geht die neu eröffnete Konkurrenz um eine neue Aufteilung. Dazu bekennen sich diese Rohstoffstrategen auch.
Ich will noch einen Gesichtspunkt nur benennen. Ich kann ihn nicht ausführen. China ist ja, es macht die Sache noch ein bisschen komplizierter für den Westen, nicht nur Konkurrent in Sachen Rohstoffimport aus anderen Ländern, sondern er ist zugleich Rohstofflieferant.
Ja.
Und zwar, was diese berühmten seltenen Erden anbelangt, wo China offensichtlich 80% des bisher verfügbaren seltenen Erden hat. Und daher ist sowas wie Übergänge zu Sanktionen und Handelskriegen schon mit einer gewissen Vorsicht zu betrachten.
Das Lustige bei China und den seltenen Erden ist, dass es gar nicht der größere Teil der Vorräte ist. Aber das sagen Sie richtig hin. Seltene Erden gibt es ziemlich überall. Es gibt mindestens 5 weitere große Lieferländer, die haben sie bloß kommen lassen, weil sie das China so wenig gekriegt haben.
Ja, die haben halt jahrzehntelang haben sich China als billigen Rohstofflieferanten genutzt. Und jetzt heißt die Klage, die Schweine haben sich ein Monopol erworben. Gut, ich weiß nicht, ob es am Büchertisch liegt, aber ich möchte darauf hinweisen, es gibt einen schönen Artikel in einer früheren Gegenstandpunktnummer, die zu diesem Theater um die seltenen Erden geht. Und es gibt auch einen schönen Artikel, der sich um dieses Landgrabbing dreht. Also wer da nochmal was nachlesen will, soll gucken, entweder gibt es das hier oder muss es sich woanders organisieren.